anklagen, Moment, bis die Leute sich gefunden haben. Ja, das war. Ja, meine Damen und Herren, das Ganze ist ein bisschen linkslastig aus unserer Perspektive. Ich weiß nicht, was uns das jetzt sagen soll. Aber wir haben eine ziemliche Konzentration auf dieser Seite und eine relative Leere auf dieser Seite. Das muss jetzt kein schlechtes Omen sein und ich hoffe auch, dass es das nicht ist. Ich freue mich jedenfalls und ich denke, wir sollten jetzt langsam anfangen. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie alle hier sind. Heute Abend zu unserem Forum, unsere Werte, unsere Vereine, was leisten Sport und Vereine für unseren Zusammenhalt. Ich darf selbst kurz sagen, wer ich bin. Mein Name ist Stefan Dreischer. Ich bin Mitarbeiter der CDU-Landesgeschäftsstelle, früher einige Zeit in der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig und davor einige Zeit am Lehrstuhl Politische Systeme und Systemvergleich, viele Jahre sogar hier in Dresden. Ja, ich begrüße Sie alle natürlich, aber ich begrüße natürlich ganz besonders unsere drei Gäste, die mit uns diskutieren wollen. Das ist zum einen Serap Güller. Serap Güller steht hier links neben mir. Sie ist seit 2012 Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Landtages und dort auch integrationspolitische Sprecherin der Fraktion. Außerdem gehört sie dem CDU-Bundesvorstand an. Ja, Frau Güller schreibt von Zeit zu Zeit höchst interessante Beiträge in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die sind sehr lesenswert und das ist auch einer der Gründe, warum man immer wieder auf Serap Güller gut zurückgreifen kann, denn sie hat ein stark fundiertes Werte- und Orientierungssystem, das uns sicherlich allen auch sehr hilfreich sein kann. Sie wurde in Mahl als Tochter türkischer Eltern geboren, lebt heute in Köln und hat dort auch ihren Wahlkreis. Dann direkt vor mir Elvi Jugo. Elvio Jugo ist Fußballtrainer und Sportdirektor des SC Borea Dresden. Er war 10 Jahre lang aktiver Fußballer oder mehr als 10 Jahre wahrscheinlich sogar. Als Trainer konnte er gestern Abend, herzlichen Glückwunsch, ein 7:3 Sieg, glaube ich, einfahren und schafft damit wahrscheinlich eventuell das Ziel, in die Landesklasse aufzusteigen. Ich weiß es nicht. Ja? Schauen wir mal. Striesen steht noch davor. Ja, er kam 1994 als Flüchtling des Bosnienkrieges zu uns und ist hier in Sachsen heimisch geworden, hat hier sein Zuhause gefunden. Und als dritten Gesprächspartner haben wir Tom Prager hier. Tom Prager ist Sportökonom, stellvertretender Geschäftsführer des Sächsischen Fußballverbandes und ebenfalls ein Fußballfachmann. Er arbeitet seit 2004 für den Sächsischen Fußballverband und ist Experte auf dem Gebiet Breitensport, soziale Fragen und Inklusion. Er ist in Donau geboren und lebt heute in Dresden, wenn ich das richtig weiß. Herzlich willkommen, Sie drei hier zu unserem Fachforum. Ja, was wollen wir hier tun? Der Ministerpräsident hat es ja eben schon angedeutet, was wir tun wollen. Die Herrschaften, die jetzt kommen, könnten sich vielleicht ein bisschen nach rechts verteilen, damit wir ein bisschen mehr Symmetrie haben in der Sache. Danke. Was wollen wir tun? Ja, der Ministerpräsident hat es ja eben schon angesprochen. Es geht natürlich immer auch um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, den schaffen wir natürlich nicht nur allein dadurch, dass wir darüber reden, dass wir ihn haben wollen. Und wir schaffen ihn natürlich auch nicht allein dadurch, dass wir sagen, es ist wichtig, dass wir eine Hymne haben. Es ist wichtig, dass wir unsere Flaggen zeigen. Es ist wichtig, zum Beispiel so etwas wie Partypatriotismus zu betreiben, immer dann, wenn eine Fußball-WM oder eine Fußball-EM ist. Nein, unsere Werte und das, was uns zusammenhält, das findet sich im Alltäglichen. Und das gilt es natürlich dann immer auch zu leben und aktuell zu halten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und die Frage ist natürlich, wo kann man das besser tun als vielleicht in Vereinen und in Sportvereinen? Wenn ich es richtig gelesen habe, und ich glaube, ich habe es richtig gelesen, sind knapp 24 Millionen Menschen in Deutschland in Sportvereinen aktiv. Das heißt, fast jeder Dritte, der in Deutschland lebt, ist in einem Sportverein. Und wenn so viele Menschen in einem Sportverein sind, liegt es natürlich nahe zu vermuten, dass man genau dort auch eben die Werte, die es zu leben gilt, tatsächlich erleben kann, vermittelt bekommt und auch weitergegeben bekommt. Deshalb scheint es mir wichtig, 2 Fragen heute vielleicht zentral zu beantworten. Das eine ist, was ist denn tatsächlich der Bindekitt unserer Gesellschaft? Was ist denn das, was unseren Zusammenhalt ausmacht? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das zweite ist natürlich, wie und in welchem Umfang kann das denn vielleicht in Vereinen, insbesondere in Sportvereinen, vermittelt werden? Ja, meine Damen und Herren, nach dieser kurzen Einführung sage ich Ihnen noch schnell, wie wir diskutieren wollen. Diskutiert wird hier, an diesem Tisch. Und jeder darf mitmachen und jeder soll mitmachen. Sie alle sind aufgerufen, hier mitzudiskutieren. Denn wenn Sie keine Fragen stellen, dann stelle ich Fragen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, aber das sind mitnichten wahrscheinlich die Fragen, die Sie für wichtig halten. Also kommen Sie nach vorne und stellen Sie Fragen. Das ist ein wichtiges Element. Gesprochen wird nur hier. Es wird nicht im Publikum gesprochen. Und nicht gefragt, nicht geschrien, nicht gegrölt. Ich habe keine Sorge, das macht hier sowieso niemand. Aber gesprochen wird hier an diesem Tisch. Jeder, der nach vorne kommt, kann mit der Dame und den 2 Herren ins Gespräch kommen. Und wenn er fertig ist mit dem, was er sagen möchte, mit dem, was er fragen möchte, kann er sich einfach wieder hinsetzen. Er kann aber auch eine ganze Zeit lang stehen bleiben. Und dann kann er wie früher in der Tanzstunde abgeklopft werden. Ich mache das mal vor bei Herrn Prager. Dann müsste Herr Prager jetzt gehen und ich würde mich hier hinstellen. Ich bleibe aber jetzt hier, Herr Prager, auch erstmal. Das ist das Spiel, so funktioniert es. Ja? Deshalb machen Sie alle mit, stellen Sie Fragen, kommen Sie nach vorne. Was wir jetzt machen wollen, von allen dreien einen ganz kurzen, wirklich kurzen Input hören, der sich auf 5 bis maximal 7 Minuten beschränken soll, damit wir dann wirklich in die Diskussion kommen. Denn wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, da wir etwas später anfangen und um 20.15 Uhr aber trotzdem unsere Diskussion beenden wollen. Die Reihenfolge für die Statements würde ich sagen, es beginnt Frau Güller, anschließend Herr Jugo und zum Abschluss Herr Prager. Und dann sind Sie alle gefragt, mitzumachen und mitzudiskutieren. Bitte, Frau.
Das Mikrofon ist an, glaube ich, oder? Man hört mich? Ja. Ja, ich möchte gern zum Thema Leitkultur auch an dieser Stelle Stellung beziehen. Oft haben wir in den letzten Jahren darüber diskutiert. Bekannt ist, dass Friedrich Merz mal diesen Begriff geprägt hat. Das war 2000. Aber es war nicht seine Erfindung, weil einige Jahre vor ihm noch, 94, hat Bassam Tibi, der Islamwissenschaftler, diesen Begriff mal in den Raum geschmissen. Und seitdem diskutieren wir eigentlich darüber, ohne meines Erachtens mit dieser Debatte, was das eigentlich sein soll, wie es gefüllt werden soll, vorangekommen zu sein. Denn der Aufschrei war damals bei Friedrich Merz vor allem groß. Ich gehörte zu denjenigen, die damals mit aufgeschrien haben. Ich sagte, ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll, mit D oder mit T. Was soll das eigentlich sein, Leitkultur? Heute habe ich da eine etwas andere Position dazu, weil mir mit der Zeit selbst auch deutlich geworden ist, je vielfältiger wir werden, je vielfältiger unsere Gesellschaft wird, umso mehr brauchen wir eigentlich einen neuen Kit, eine neue Definition, was denn unsere Gesellschaft zusammenhalten soll. Und das ist meines Erachtens eine neue deutsche Leitkultur. Ich bin nicht der Meinung, wie es viele Politiker der SPD, der Grünen oder anderen Parteien tun, die sagen, das Grundgesetz ist unsere Leitkultur, das muss reichen. Ich bin der Meinung, das Grundgesetz kann und ist Basis einer Leitkultur, ist alleine aber nicht ausreichend, denn dazu gehören eben auch Dinge wie Respekt und Toleranz. Dazu gehört ganz klar auch das Ehrenamt. 23 Millionen Menschen engagieren sich in unserem Land ehrenamtlich. Das Ehrenamt hat für uns, für unsere Gesellschaft eine besondere Bedeutung. Das ist nirgendwo vergleichbar. In keinem anderen Land spielt Ehrenamt so eine große Rolle wie bei uns. Und deshalb ist es etwas Besonderes. Es ist besonders deutsch und gehört meines Erachtens genauso zu unserer Leitkultur dazu. All die Grundrechte in unserem Grundgesetz sicherlich, aber ich glaube, da gibt es einige, da müssen wir ein bisschen mehr erklären. Wenn jetzt gerade Menschen aus einem anderen Kulturkreis hier hinkommen und sagen, ich bin Antisemit und das ist für mich Meinungsfreiheit, dann müssen wir, glaube ich, ganz klar sagen, was wir unter Meinungsfreiheit verstehen, eben, dass das nichts mit Antisemitismus zu tun haben kann. Ebenso in diesem Zusammenhang, das Existenzrecht Israels steht für uns nicht zur Debatte. Gehört zu unserer Leitkultur genauso. Und das sind die Inhalte, die ich im Rahmen der letzten aktuellen Debatte, das war letztes Jahr im Sommer, mit in den Raum geschmissen habe, wie man so eine Leitkultur füllen kann, dass sie von alle werden, es ist schwer, dass sie von allen geteilt wird. Ich glaube, das ist uns allen irgendwo klar, aber dass sie von den meisten in Deutschland lebenden Menschen auch geteilt, mitgetragen und mitentwickelt wird, weil unsere Leitkultur heute wird sicherlich auch noch mal eine andere sein als vielleicht in 10, 15 Jahren. Sowas muss sich entwickeln, mit Leben gefüllt werden und kann meines Erachtens, wenn wir sie heute definieren, nicht da stehen bleiben und auf Ewigkeit gültig sein. Das soll es von mir gewesen sein. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.
Ja, vielen Dank, Frau Güler. Bitte gleich weiter.
Hallo. Ich bin eher das Beispiel heute Abend für das, was tagtäglich in dem Verein passiert. Wie schon erwähnt, als 14-Jähriger bin ich hergekommen und ein Fußballverein war ja, sozusagen die Eintrittskarte in die Gesellschaft hier in Deutschland. Ich habe über den Fußballverein dann natürlich auch die Lehrstelle dann bekommen und das war ziemlich schwierig damals, Mitte, Ende 90er Jahre. Da war die Arbeitsmarktsituation auch ziemlich schwierig und das all, was mir vermittelt wurde, was sicherlich ein bisschen anders ist als in meiner Heimat und gerade wo nach dem Krieg, anderthalb Jahre Kriegserfahrung, fehlte mir auch ein bisschen die Motivation, alles verloren und so weiter, hat dieser Verein mir dermaßen geholfen, hier wieder Fuß zu fassen über die sportlichen Erfolge, die sicherlich auch mit mir was zu tun hatten, mit meinem Talent. Wie gesagt, sehe ich, dass diese Sportvereine das größte Potenzial haben, um den Menschen zu helfen. Also nicht jetzt nur die aktuelle politische Lage, sondern auch den sozialen Schwachen, die es nach wie vor hier bei uns gibt, dort auf Fuß zu fassen, anzukommen, Erfolge zu feiern miteinander und auch zu lernen, was Respekt bedeutet. Auch sicherlich gerade bei den Trainern unterzuordnen, zuzuhören und all das, was eben Sport ausmacht. So viel von mir und ich freue mich auch auf die Diskussion.
Ja, vielen Dank, Herr Juhu. So, und Herr Prager?
Ja, es wurde ja schon immer wieder angesprochen, der Sport, was er leisten kann, speziell auch der Fußball in seiner ganzen Breite. Ich denke, er schafft zunächst vielfältige Orte für Gemeinschaft. Erstmal wichtig, dass Menschen zusammenkommen und zusammen was machen. Da haben wir gute Voraussetzungen im Sport und insbesondere im Fußball. Ich glaube, Ja, Landessportbund hat am Freitag seine Zahlen veröffentlicht. Wir haben wieder einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Das trifft auch auf den Fußball zu. Wir haben, wenn wir den Fußball nehmen, jetzt ungefähr 6.500 Mannschaften bei uns in Sachsen. Das heißt, Woche für Woche, wenn man den klassischen Verein mal nimmt, bei dem, was bei Elvia auf dem Platz passiert, kommen 20.000 Mal eine Gruppe zusammen, die irgendwas macht. Na, und damit kann man natürlich schon wahnsinnig viel bewegen. Daraus leitet sich nach meinem Verständnis erstmal auch ab, dass man diese Orte, wo die Menschen zusammenkommen, ein Stück weit pflegt, ein Stück weit erhält. Das ist ganz wichtig für uns, weil das die Grundlage ist, dass wir uns überhaupt dort entwickeln können. Zum anderen ist es aber auch so, wenn man mal genau hinguckt bei diesen 20.000 Gruppen, was da passiert, dann hört man immer wieder, Fußball ohne Fairplay ist nicht möglich. Fairplay ist die absolute Grundlage, dass überhaupt das Ganze funktioniert. Es mag plausibel erscheinen, relativ plakativ auch, wenn man sich das mal genau anguckt, ist es aber doch relativ komplex. Ne, das muss man lernen, das müssen auch Kinder lernen. Ich selber bin auch Trainer einer F-Jugend und wenn die Kinder zu mir kommen, dann ist es nicht selbstverständlich, dass man eben tolerant ist, dass man respektvoll umgeht. Das muss man erstmal lernen und das findet eben in diesen 20.000 Gruppenarbeiten, wenn man so will, Woche für Woche statt. Ja. Und das ist der große Vorteil des Sports, das ist der große Vorteil des Fußballs, wo wir eben die Möglichkeit haben, das Woche für Woche zu erlernen. Und deshalb, nicht weil wir es von oben herab sagen, ihr müsst es tun, nein, weil ganz einfach die Vereine sehen, dass es nur mit Fairplay geht, weil die Grundvoraussetzung eben ist, dass man eine Gleichberechtigung herstellt zwischen denen, die da auf dem Platz stehen. Das geht beim Elfjähriger schon los. Wenn seine Männermannschaft dort 5 Mann später kommt, dann hat er ein Problem. Dann kann er nämlich seine Übungsform, so wie er es geplant hat, nicht durchführen. Also es ist eine Reaktion vonnöten und eine Wertevermittlung setzt dort schon an. Na, wenn es zu Konflikten in der Trainingseinheit kommt, ist auch sofort der Trainer gefordert. Da kann man nicht sagen, das besprechen wir mal später. Ne, es muss auf dem Platz sofort gelöst werden und deshalb können wir das nicht wegschieben. Fairplay ist dort auf dem Platz und deshalb muss die Wertevermittlung auch dort stattfinden. Das sind natürlich große Herausforderungen, auch an Elvio, an die Trainer, an die Übungsleiter, an die Schiedsrichter, die dann dort tätig werden müssen. Und hat auch sehr, sehr viel mit Bildung zu tun. Das sind die Herausforderungen an uns. Ich habe vor 14 Jahren beim Verband angefangen, da haben wir uns vordergründig mit Lizenzausbildung beschäftigt. Das waren 4-5 Veranstaltungen im Jahr. Mittlerweile ist es so, dass wir bei 140, 150 Bildungsveranstaltungen im Jahr angekommen sind, weil ganz einfach es vonnöten ist, dann noch das Rüstzeug dafür mitzugeben, dass man diese Gruppen betreuen kann und dass man eben auch die grundlegenden Werte dort vermittelt. Und die Vereine wissen es von sich aus ganz genau, denn sie beurteilen es selber in der Eigenbewertung, dass sie sagen, auf einer Skala von 0 bis 3 mit dem Wert von 2,8 steht Fairplay, Respekt, Anerkennung sehr, sehr weit oben, weil sie eben fühlen, wenn wir dieses Thema nicht immer wieder bearbeiten, stellen wir die Chancengleichheit nicht her und wir können miteinander kein Fußball spielen. Ne? Und das wollte ich mit auf den Weg geben, mit in die Diskussion geben. Und ja, freue mich auf die Fragen.
Ja. Lieber Herr Prager, vielen Dank. Liebe Frau Güller, vielen Dank. Lieber Herr Jugo, vielen Dank. Jetzt sind Sie aufgefordert, an die Herren und die Dame Fragen zu stellen. Solange, bis Sie sich Fragen überlegt haben, die Sie stellen könnten, rede ich vielleicht noch ein bisschen. Und zwar rede ich vor allem deshalb auch, weil ich noch 1-2 Leute begrüßen möchte. Ich habe den Präsidenten des Landessportbundes gesehen, Herrn Franzen. Ich habe Herrn Wolf-Dietrich Rost gesehen, den sportpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion. Ich habe unseren Ausländerbeauftragten Gerd Mackenroth gesehen. Ich habe diverse Landtagsabgeordnete gesehen und ich habe den Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung Politisches Bildungsforum Sachsen, Dr. Joachim Klose, gesehen. Sie alle sind natürlich auch herzlich willkommen hier in diesem Forum. Ja, meine Damen und Herren, bitte kommen Sie nach vorne, wenn Sie das tun, ist der Sache sehr gedient und sehr geholfen, denn sonst passiert in der Tat das, was ich mir an Fragen aufgeschrieben habe, aber ich sehe, Herr Mackenroth erbarmt sich als Erster zu sprechen.
Ich habe ja einen Befehl gekriegt hier so ein bisschen.
Aha.
Und das will ich auch gerne machen. Danke. Sie haben ja
Frau Güler zu Recht die Frage gestellt, was macht eigentlich unsere Leitkultur aus? Ne? Also so, wo ist der Kitt, der den ganzen Laden zusammenhält? Nach meiner festen Überzeugung ist zunächst mal das Wertegerüst unseres Grundgesetzes, sind unsere Gesetze, aber auch unsere darüber hinausgehenden Regeln sozusagen die Basis. Aber damit erschöpft sich das nicht. Sie haben ja zu Recht gesagt, Fair Play ist eben mehr als das. Ne? Also so gerade dieses Fair Play, der Teamgeist, Pünktlichkeit, sozusagen das Hören auf den Trainer, das Annehmen besserer Ratschläge, Kommunikationskultur, alles das sind Dinge, die ganz sicher dazugehören und die eigentlich auch aus meiner Erfahrung hier als Ausländerbeauftragter den Sport geradezu als ideales Medium, als idealen Transportriemen erscheinen lassen, um Integration auch Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe zwei Fragen. Ich würde gerne von Ihnen beiden hören, vielleicht das ein oder andere gelungene Beispiel aus der Praxis, wie aus Ihrer Sicht Integration funktionieren kann. Und dann an alle drei geht natürlich die Frage, gibt es da eigentlich auch Grenzen? Wir haben ja überall das große Klagen über Parallelgesellschaften, die wir nach meiner festen Überzeugung einfach viel zu lange einfach missachtet haben, wo wir nicht drauf geachtet haben. Das jetzt im Nachhinein zu reparieren, wird viel anstrengender, viel teurer, als wenn wir gleich darauf geachtet hätten, dass sowas gar nicht entsteht. Gibt es sowas eigentlich auch im Sport? Ich erinnere mich an Berichte über Mannschaften, die richtig Terror gemacht haben. Die also, da gab es dann sogar mal Filme, ich weiß nicht, bei Brisant oder so, wo Mannschaften innerhalb der Ligen Parallelgesellschaften entwickelt haben und letztlich ihre eigenen Regeln aufgestellt, die Gegner zusammengetreten haben und. Ich weiß nicht, kennen Sie auch solche Beispiele, also positive Beispiele auf der einen Seite und solche Grenzen der Integrationskraft des Sports, gerade des Fußballs auf der anderen Seite? Dann kommen wir vielleicht ein Stückchen weiter.
Ja, bitte, wer möchte?
Ich fange mal an. Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Wir haben auf der einen Seite sehr, sehr viele Vereine, die sich engagieren im Bereich Integration. Wir haben verschiedene Projekte auch gemeinsam mit der Bundesregierung. Derzeit, was die Fußballvereine betrifft, sind es jetzt ungefähr 170 Vereine, die sich in dem Bereich Integration offen dazu bekennen und damit beschäftigen und auch daran arbeiten, auch mit den Problemen, die damit verbunden sind. Wir haben jetzt konkrete Zahlen in den letzten drei Jahren ungefähr 4.600 Flüchtlinge in den Spielbetrieb integrieren können. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass sie auch ein Stück weit ankommen, weil wenn sie eine Spielberechtigung haben, dann sind sie ein Teil einer Mannschaft und dann ist es schon relativ weit. Im zurückliegenden Jahr waren es 2.600, also im Jahr 2016. Also viele Vereine, die sich dem Thema öffnen und offen damit umgehen, das ist schon mal ein positives Signal. Der zweite Teil der Frage zielt ja so ein bisschen ab auf auch die aktuelle Gewaltsituation oder Gewaltlage. Da muss man sagen, für Sachsen durchaus positive. Wir haben insgesamt 58.000 Spiele im Jahr und bei den 58.000 Spielen sind 120, 122 Fälle bekannt, die in Richtung Gewalt und Diskriminierung gehen. Nicht bewertet durch den Verband, sondern bewertet durch die Beteiligten, durch den Schiedsrichter und die zwei beteiligten Vereine, also relativ valide Daten. Von daher sehen wir das Bild nicht, was Sie möglicherweise geschildert oder angefragt haben. Und Überforderung der Vereine, natürlich gibt es Grenzen, das ist ja überhaupt keine Frage. Die Vereine schildern in erster Linie Grenzen in der Hinsicht, wenn die Betreuung um alles, was um den Sport herum sehr großen auf oder sehr großes Engagement erfordert, das belastet die Vereine schon. Also dann auch Behördengänge zu erledigen, Anträge zu stellen. Viele Sachen sind am Anfang unklar gewesen, gerade auch mit dem Verband, mit Spielberechtigung, Spielgenehmigung. Also wenn der Aufwand zu groß wird, dann führt es auch dazu, dass man sagt, also Moment, es reicht, wir müssen das jetzt lösen, was wir haben und können die nächsten Schritte noch nicht gehen.
Also von meiner Seite, wir vom SC Borea haben eine Flüchtlingsmannschaft, also da die Jungs kommen einmal in der Woche zum Training, da ist auch ein Trainer da, der sie betreut, das wollen wir auch forcieren, also wir wollen jetzt dann ab Sommer wirklich noch eine zusätzliche Männermannschaft gründen, dass sie nicht alleine unter sich sind, sondern dass eben halt auch deutsche Spieler, Weil das sind nur alles Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also jetzt im Nachhinein, wenn ich das alles Revue passieren lasse, das, was mich gerettet hat, ist das, wo ich hergekommen bin, in die Schule gegangen bin. Keine Ahnung, wir waren bestimmt 150, 200 Leute im Flüchtlingsheim. Ich bin nach Hause, in ein Heim, gegessen und zum Training. Und das ist das, was ich auch den Leuten beim SC Borea sage. Wenn wir die Leute integrieren wollen, die müssen aus den Heimen raus. Die dürfen nicht ständig untereinander, ich sag's mal jetzt Arabisch sprechen, sondern die müssen zu uns in den Verein, die müssen Sport treiben, die müssen sich artikulieren, die müssen mit uns reden, die müssen unterwegs sein. Irgendwann wollen sie auch eine Freundin haben oder einen Freund und. Und das ist der Weg, den ich gegangen bin, der mir extrem geholfen hat. Ich will nicht sagen, dass damalige bosnische Flüchtlinge alle gescheitert sind. Das ist ja Quatsch. Es sind viele zurückgekehrt, einige nach Amerika ausgewandert und so weiter. Aber den Weg, den ich gemacht habe, es war absolut perfekt. Also der Verein hat mir so viel gegeben und das versuchen wir jetzt auch zurückzugeben. Man muss sich mischen, ja, und sich auszutauschen, miteinander reden. Es ist auch nicht immer einfach. Wir haben bei meiner ersten, ich trainiere Männermannschaft und eine U17. In der Männermannschaft haben wir drei Leute aus Syrien. Da ist ein perfektes Beispiel. Der eine ist schon ziemlich integriert jetzt, knapp anderthalb Jahre hier, spricht sehr, sehr gut Deutsch. Der zweite weniger. Ja, und dort ist immer extrem schwierig. Da muss ich immer als Trainer immer wieder nachhaken, weil, was viele nicht wissen, in Syrien ist, glaube ich, Schule geht, also diese Grundschule bis zur sechsten Klasse. Und der ist danach nicht mehr zur Schule gegangen, sondern wollte Fußballprofi werden. Ja, und jetzt ist Krieg gekommen und all seine Träume sind zerstört worden. Er kommt hier nach Deutschland und ja, ich sag's mal jetzt, schläft regelrecht immer noch, weil alles zerstört ist und ist in seinem kleinen Häusel. Und dort kriegt er einfach nicht mehr raus, in der Hoffnung, dass er hier in Deutschland vielleicht in die Bundesliga kommt. Und es ist meine Aufgabe, ihm das zu erklären, dass das so nicht funktioniert. Du musst Deutschland, du musst auch viel machen, aber wir als Verein engagieren uns dort extrem. Die zweite Geschichte, was Gewalt betrifft, da ist eigentlich Sachsen ziemlich in Ordnung. Also das, was ich kenne, da gibt es eigentlich wenig Probleme. Also die Spiele, die Sie erwähnt haben, finden hier so jetzt nie extrem statt. Also
herzlichen Dank, Herr Jugo.
Also ich glaube, was jetzt positive Beispiele betrifft und auch Gewalt beim Sport, da sind Sie beide die Experten. Vielleicht ein Satz oder eine kurze Stellungnahme, wann ist eine Grenze überschritten? Was die Parallelgesellschaften betrifft, in Nordrhein-Westfalen sagen wir auch No-Go-Areas dazu, die es durchaus gibt. Wenn wir jetzt an bestimmte Städte denken, wo sich einfach ein extrem hoher Anteil an Migranten konzentriert, die vor allem mit einem auffallen, Kriminalität. Hat jetzt nichts mit dem Sport direkt zu tun, aber ja, wir haben vielleicht städtebautechnisch das eine oder andere da verschlafen, da gebe ich Ihnen recht. Vielleicht auch, dass wir dachten, die Menschen kehren zurück, also braucht man sich nicht um die zu kümmern, also verschlafene Integrationspolitik. Auf der anderen Seite sicherlich auch dort klarzumachen, wenn du eine bestimmte Grenze rechtlich, gesetzlich überschreitest, dann droht dir das und das. Ich meine, ich habe bei mir in Köln Polizisten, die mir sagen, Frau Güler, ganz offen, ich habe überhaupt keine Lust mehr, irgendjemanden einzubuchten, wenn ich den beim Klauen oder sonst etwas oder wenn wir den erwischen oder uns Bescheid gegeben wird, wenn jemand eine Anzeige erstattet, weil der ist nach 24 Stunden raus und dann, wenn er überhaupt reinkommt, wenn er unter 18 ist, dann lacht er mich aus. Ich habe einen Tag in Köln, eine Nacht, die Polizei bei einem bestimmten Einsatz, Opari-Einsatz nennt sich das bei uns, das ist ein Ausgehviertel in Köln, wo die Stadt mit, also als Ordnungsamt und mit der Polizei und dem Zoll zusammenarbeitet. Und ich habe eine Nacht die Polizei bei diesem Einsatz begleitet. Und die Polizei hat mir am Ende der Schicht gesagt, ja, das war eine ganz angenehme Schicht für uns. Und ich habe die nur angeguckt, dachte mir, okay, das war angenehm. Da bin ich aber froh, dass ich das andere nicht mitbekommen habe. Weil wir viele Jugendliche getroffen haben, 16, 17, wo die Polizei Ausweiskontrolle oder ich weiß nicht was gemacht hat. Und mit einer Respektlosigkeit den Beamten gegenüber begegnet wurde, wo ich einfach auch sage, das ist ein Punkt, was einfach was ich selbst als Grenzüberschreitung definiere. Das sind Dinge, da müssen wir ganz deutlich machen, egal ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, das ist mir auch in dem Moment Schnuppe, das geht hier nicht. Du hast ja eine bestimmte Grenze, egal wie alt du bist, nicht zu überschreiten. Und ich glaube, da waren wir, vielleicht ist es falsch verstandene Toleranz gewesen, vielleicht sind wir zu lax damit umgegangen. Das ist, glaube ich, nicht nur in Köln der Fall oder in Nordrhein-Westfalen. Da können auch vielleicht Bayern, kann ich vielleicht rausnehmen, ich weiß es nicht, aber es gibt viele Orte in der Bundesrepublik, wo man aus falsch verstandener Toleranz oder aus Angst in eine Ecke gestellt zu werden, vieles hat durchgehen lassen. Ich glaube und fordere, dass wir das in Zukunft nicht mehr machen dürfen, um einfach auch die Nachfolgegenerationen davor zu schützen, dieselben Fehler zu machen, die die Generation jetzt macht.
Die Jungs brauchen einen guten Trainer.
Ja, in der Tat, die Jungs brauchen einen guten Trainer. Wir haben zwei neue Redner, links, rechts. Herr Rost, bitte.
Das Mikrofon ist an, ja?
Ja.
Ja. Ein ganz wichtiges Thema, was Sie angesprochen haben, Parallelgesellschaften und die Auswirkungen davon. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen, aber das ist jetzt nicht meine Frage. Wir haben ja im Freistaat Sachsen, der Präsident des Landessportbundes sitzt hier, 4.500 Sportvereine mit weit über 600.000 Mitgliedern, also eine hervorragende Sportinfrastruktur. Und meine Frage vor allen Dingen an die Vereinsvertreter ist jetzt, wir haben jetzt in den letzten Jahren über die Ministerin für Integration und Gleichstellung einige Integrationsprogramme aufgelegt, die auch in den Sport mitgreifen sollen. Ich sehe das ich hinterfrage das an dieser Stelle etwas von der Wirksamkeit her. Wir haben eine aktive Sportförderung im Freistaat Sachsen. Und meine Theorie oder meine Überlegung ist ganz einfach in diesem Zusammenhang, es muss uns gelingen, mit der vorhandenen Sportförderung auch die Integration zu realisieren. Weil ich an der einen oder anderen Stelle immer wieder feststellen muss, dass es dann Angebote gibt für die Integration, wo sozusagen dann Projekte, finanzielle Ausstattungen günstiger sind als die, die wir in der klassischen Sportförderung haben. Und das kann nicht sein an dieser Stelle. Ja. Also da wird im guten Sinne das eine oder andere dann manchmal ein bisschen zu sehr betont und zu sehr gut ausgestattet. Wichtig ist also, dass wir die Sportförderung, die wir im Freistaat Sachsen sehr, sehr gut ausgestattet haben, sehr, sehr gut aufgestellt haben, dass wir die weiterhin sicherstellen und dass es da auch gelingt, über die klassische Sportförderung in die vorhandenen Strukturen die Asylbewerber, die Migranten, die Flüchtlinge mit einzubauen, dort, wo sie sich sozusagen auch einbauen müssen. Ihre Erfahrung damit, mit Integrationsmaßnahmen in den Sportvereinen, machen wir das gut, machen wir das richtig? Vielleicht noch der ein oder andere Hinweis aus Ihrer Praxis, aus Ihrer Erfahrung mit der Sportförderung, was wir hier mitnehmen können.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ja, gerne. Herr Prager, wollen Sie? Gut, Herr Juh, Sie haben schon eine Hand.
Ja, Sportförderung. Ich kenne mich dort jetzt sicherlich nicht genau aus, aber für mich ist das Entscheidende, dass es genügend Beispiele gibt, dass auch, ich sage es mal jetzt regelrecht, Kids aus den Ghettos, was Sie erwähnt haben, ja sogar in die Nationalmannschaft geschafft haben. Also ich will jetzt nicht die Frage in den Raum stellen, was wäre aus Jerome Boateng geworden, wenn er kein Fußballer geworden wäre. Also das ist wirklich eine Frage, die, also deswegen sage ich ja, Sport hat diese Möglichkeit, jemanden dort mal auch rauszuholen. Da sind die Vereine gefragt, da sind die Trainer gefragt. Ja, das ist dann oft auch Ehrenamt. Starke Vereine, funktionierende Vereine, die auch klar diese Linie fahren, ja, die auch wirklich die Hand reichen. Ich sage es ja nach wie vor, mir hat man auch die Hand gereicht, muss man so ehrlich sagen. Und dann müssen die Vereine, also ich persönlich mache es, auch ein Stück weit was zurückgeben, um dort auch was zu erreichen. Absolut.
Ja, ich hatte es ja eingangs gesagt, dass insbesondere die vielfältigen Orte für Gemeinschaft, dass wir die eben erhalten müssen. Und da ist die Sportförderung ja ein großer, großer Punkt, weil es ganz einfach die Basis für uns ist. Ne? Wir gehen selbstverständlich oftmals drüber weg, aber wir haben auch viele Tendenzen, gerade auch im Fußball, die was anderes aussagen. Wir haben in den Ballungszentren Vereine, die haben einfach mal einen Aufnahmestopp, so auch in meinem Verein, wo der Zugang zum Fußball nicht mehr möglich ist. weil ganz einfach die Kapazitätsgrenze der Sportanlagen, der Sportinfrastruktur in den Ballungszentren erreicht ist. Und das ist natürlich schon ein Problem. Von daher ist wichtig, dass man an dem Thema Sportinfrastruktur dranbleibt und natürlich dafür sorgt, dass der Zugang allen ermöglicht wird. Ja. Also an der Stelle einfach die Strukturen stärkt. Wir haben ein weiteres Beispiel, gerade auch in den Städten, Lärmschutzverordnungen, die einfach die Nutzung einschränken. Das verstärkt natürlich das Problem nochmal. Ja, wenn Sie zwischen
jetzt was auf dem Weg über den Bundestag und auch über den Bundesrat, ja, also wo praktisch diese Emissionswerte verändert ja werden sollen im Verlauf dieses Jahres. Ganz wichtiger Punkt.
Das ist für uns wichtig, um einfach erstmal den Zugang weiterhin zu gewährleisten. Und dann plädieren wir eigentlich immer für einen natürlichen Umgang mit dem Thema Integration. Ne? Und das ist eben das, was der Sport leisten kann. Deshalb hatte ich auch eingangs gesagt, eine Wertevermittlung ist ja keine Frage der Nationalität. Das muss man lernen und das muss auch ein Kind lernen, egal ob es aus Deutschland ist oder irgendwo herkommt. Das ist ein Lernprozess, dadurch ist das Thema Bildung für mich ganz, ganz wichtig. Und deshalb, ich weiß, dass in anderen Bundesländern beispielsweise aus dem politischen Topf, möchte ich mal sagen, beispielsweise Lizenzausbildungen finanziert werden. Na, dass die Leute nicht 500 Euro in die Hand nehmen müssen, um eine C-Lizenz zu machen und dann befähigt sind, eben auf dem Platz diese Sachen, die wir einfordern, die wir uns wünschen, umzusetzen. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Ich weiß, in der Stadt Köln, die finanzieren jede C-Lizenz mit 500 Euro. Ist ein Unterschied, ob man die gefördert kriegt oder ob man die selber erstmal bezahlen muss und irgendwo vielleicht nach Leipzig zu fahren und du kennst es, eine Woche Urlaub zu nehmen oder 10 Tage und dort eine Lizenz zu absolvieren. Mittlerweile ist sie dezentral, aber das sind so ein paar Rahmenbedingungen. Da geht es darum, einfach die Struktur, die da ist, zu stärken. Bin ich absolut der Meinung.
Ja, da gibt es auch ein super Beispiel. Gerade jetzt bei der letzten Meisterschaft hat Island extrem viel Erfolg gehabt. Was natürlich aber viele nicht wissen, dass die isländische Regierung, ich kann jetzt nicht genau sagen, vor wie vielen Jahren wirklich festgelegt hat, natürlich ist der Rahmen viel kleiner als in Deutschland, die haben allen Trainern, die gewillt waren, eine Lizenz zu machen, das bezahlt. Das bedeutet, die haben angefangen, Trainer auszubilden, die dann den Kindern Fußballspielen beibringen. Und dadurch, wenn man das dann durchgezogen hat, über einen längeren Zeitraum, kam dann von alleine dieser Erfolg. Ja, und deswegen müssen Verbände dort was tun. Es ist extrem schwer auch bei uns, was der Tom gerade gesagt hat, dass ein Trainer, der arbeiten geht, Familie hat und extrem viel Zeit investiert und dann auf einmal noch eine Woche Urlaub oder 2 Wochen Urlaub nehmen muss, um nach Leipzig zu fahren, um die Lizenz zu machen und so weiter. Das sind halt alles Sachen, die extrem schwierig sind. Und dann kommt noch dazu, dass wirklich auch gerade bei uns beim SC Borea regelrecht, wir platzen aus allen Nähten. Ja, also das ist sehr oft, findet auf einem Kunstrasenplatz, sind 4 Mannschaften drauf. Das sieht von außen wunderbar aus, also mit 60, 70 Kindern drauf und alles durcheinander. Es hat schon alles seine Ordnung. Es ist wirklich sehr, sehr schön, und gerade aus meinem Büro, da kann ich das immer sehr schön sehen. Aber das ist gerade für uns, weil wir auch für Leistungssport stehen, ja, es ist wirklich keine Qualität, dann, das muss man so deutlich sagen. Ja.
Da gibt es aber bei letzterem gibt es aber Möglichkeiten. Da haben wir die Sportförderung mit der investiven Förderung, wo sehr viel passiert im Freistaat Sachsen. Das wollen wir auch fortsetzen. Das, was Sie angesprochen haben mit Ehrenamt, mit Trainern, da sind wir unterwegs. Da haben wir jetzt aktuell ein Projekt laufen mit dem Landessportbund, wo wir 56 Regionaltrainer in den letzten Jahren eingestellt haben über den gesamten Freistaat Sachsen, gemeinsam mit den Fachverbänden, Sportfachverbänden, mit dem Landessportbund, weil es eine wichtige Aufgabe ist. Aber da müssen wir auch noch weiter dranbleiben. Also das ist eine weitere Herausforderung, die ich da sehe.
Ja, ja, herzlichen Dank für die auch politische Einschätzung. Wir haben jetzt viel über Strukturen geredet und darüber, was man alles verbessern muss und sollte und könnte, damit das alles gut funktioniert. Stellt sich aber die Frage, was soll denn funktionieren? Und vielleicht kann der nächste Redner dazu etwas beitragen.
Danke. Über Strukturen wollte ich tatsächlich nicht reden, sondern Das Beispiel Fußball ist ja gerade trefflich gewählt, weil es Fußball hat wie kaum eine andere Sportart, so eine Innenseite und eine Außenseite. Weil die Innenseite ist trivial, von der sprechen wir gerade die ganze Zeit, vom Fairplay, vom Disziplin, von Ordnung, von Pünktlichkeit, von Teamgeist. Das ist irgendwie jedem einleuchtend, der selber Sport treibt, dass es wichtig ist. Ich würde gerne ein bisschen über die Außenseite miteinander ins Gespräch kommen, und zwar, wie gehen Sie eigentlich um mit den Fans und mit denen, die sich mit dem Fußball sozusagen extern identifizieren, draufblicken? Also Dresden zum Beispiel, Dynamo Dresden, hat dann einmal im Fußballstadion ganz großen Christusbild ausgerollt. Ja, oder ich war zum Stadion jetzt vor Weihnachten zum Adventslieder singen und dachte mir, naja, das hat schon quasi religiösen Charakter. Da ist schon viel mehr als nur ein Fußballspiel. Also es sind nicht nur Gladiatoren, die in der Mitte da miteinander kämpfen, sondern es gibt Rituale, es gibt Gesänge, es gibt ein Verhalten. Jetzt haben sie den einen Stuttgarter Fußballer suspendiert, weil er eine Prügelei da vom Zaum gebrochen hat. Wie gehen Sie damit um, mit diesem Schlüssel-Schloss-Verhältnis? Können Sie überhaupt die Fans beeinflussen als Spieler oder als Trainer? Haben Sie dann Reaktionsmöglichkeiten? Oder ist das vollkommen autonom, identifiziert, also läuft das vollständig selbstständig ab, ohne dass Sie darauf eingehen können? Und da leite ich noch eine Frage an Sie über Frau Güler. Die Frage ist ja, wenn wir diese Leitkultur dann haben, wenn wir also diese Aspekte von Leitkultur haben, wie setzen wir sie denn durch? Wie setzen die sich denn um? Es kann ja nicht so sein, dass es so eine Art Zwangsjacke ist, woran sich jeder halten muss. So funktioniert es ja auch nicht. Das haben Sie auch nicht gesagt. Das behaupten Sie ja nicht. Sondern eher, dass vor dem Gesetz oder vor der formalisierten Struktur einer Gesellschaft noch eine andere Ebene liegt und die sich irgendwie realisieren muss. Und ich finde, eins ist, eine wichtige Ebene sind eben die Rituale, die Gesellschaften ausbilden, dass wir irgendwie immer wieder sichtbar machen müssen, wo uns Dinge gemeinsam wichtig sind. Und die Frage ist, ist Sport dafür geeignet, dass wir Dinge gemeinsam sichtbar machen können, wo sowas etwas wie Leitkultur zum Ausdruck kommt? Vielleicht ist auch Leitkultur nicht ganz glücklich gewählt, vielleicht sollte man sagen Rahmenkultur oder Rahmen, den wir eigentlich als selbstverständlich erachten, wenn wir in einer Gemeinschaft zusammenleben, wird das da besonders sichtbar? Kann man das vielleicht auch nutzen? Kann man vielleicht sagen, ja, wir haben eben die Fußballer, die auch Repräsentanten sind bei Länderspielen, sehen wir es ja, wenn sie dann die Nationalhymne singen oder wenn sie einziehen, dass sie doch irgendwie eine gesellschaftliche Aufgabe haben. Also wie funktioniert das? Wie können wir eigentlich diese Idee eines gemeinsamen Rahmens, einer Leit- und Rahmenkultur tatsächlich in die Gesellschaft hineintragen? Welche Rolle spielt da der Sport und wie geht der Sport mit dieser Aufgabe um?
Ja, herzlichen Dank für die Frage.
Da fange ich an mit der ersten Geschichte. Also grundsätzlich lieben die Fans den Verein. Ja, es gibt immer Phasen, wo Idole dabei sind, die Spieler, die gute Leistung zeigen, die auch später mal den Verein verlassen. Ja, aber gerade bei Dynamo Dresden bleibt Dynamo Dresden da. Also das ist so, das wird auch immer so bleiben, dass die Fans halt diesen Verein lieben. Und das ist in Dresden, muss man so ehrlich sagen, auch wirklich extrem. Also extrem positiv, also diese Leidenschaft, auch jedes Wochenende das Stadion voll zu bekommen und die Stimmung im Stadion, das ist schon mittlerweile Deutschland bekannt, dass es hier eben halt ordentlich was los ist, aber dass die Spieler, die Trainer, die Fans, darauf wollten sie hinaus beeinflussen können, das glaube ich nicht. Ich kenne sehr viele, auch in der Szene, jetzt auch gerade bei Dynamo Dresden, die stehen für das D auf der Brust, die wissen ganz genau, dass die Spieler, ja, wenn die gute Leistung zeigen, dann irgendwann wahrscheinlich in die erste Liga wechseln und so weiter und so fort. Aber Dynamo bleibt Dynamo. Und da kenne ich auch ein paar, die schon seit bestimmt 30 Jahren dabei sind und immer noch ins Stadion gehen. Und da ist die Identifikation mit dem Verein, mit den Spielern, das dauert halt immer 2-3 Jahre und dann vergeht das ja auch.
Ja, Sie haben ja die berühmte Kehrseite des Fußballs angesprochen, die wir in vielen Bereichen noch sehen. Ist in erster Linie ein Phänomen des Leistungsfußballs, denn wie ich gesagt habe, im breiten Fußball sehen wir die Tendenzen nicht. Hat einfach auch damit was zu tun, wenn das beim Elvier auf dem Platz passiert, dann geht der hin und sagt, hey Jungs, was macht ihr hier? Das wollen wir nicht. Wenn das natürlich 15.000 sind, dann ist das schon mal schwieriger. Und wenn das außerhalb vom Stadion passiert, ist es noch schwieriger für den Sport, für die Vereine, dort tätig zu werden. Ich glaube, wir müssen weiter in die Richtung arbeiten, wie es in der Vergangenheit schon passiert ist, im Verbund. Das Thema anzugehen mit der Politik, mit der Sicherheit, mit der Polizei. Da passiert ganz viel, auch in Vorbereitung solcher Spiele, für den Außenstehenden oftmals nicht sichtbar. Aber da wird sehr, sehr viel Prävention betrieben. Es gibt die Kurs, wo die Sachen in die Fanszene rein thematisiert werden, um einen gewissen Selbstreinigungsprozess auch anzustoßen. Aber es wird auch immer diejenigen geben, die von der Sportart Fußball, die sehr medial begleitet ist, angezogen werden, um sich dort zu präsentieren. Und dann ist eben die Frage, wie wir es vorhin schon hatten, wie reagieren wir und wann hört dann unsere Toleranz auf und wie signalisieren wir das? Und da ist der Sport natürlich, braucht er unbedingt Partner an der Seite, um die Probleme zu lösen. Das schafft er alleine nicht.
Also das Umsetzen einer Leitkultur ist vor allem die Debatte darüber. Das ist, weil Sie können ja kein Gesetz zur Leitkultur erlassen und sagen, jeder, der sich an dieses Gesetz nicht hält, dann, also jeder, der mit seinem Nachbarn keinen Austausch hat, sich nicht ehrenamtlich engagiert, das wäre ja Murks. Aber alleine die Debatte darüber und auch vielleicht denjenigen, die nicht hier geboren wurden und aufgewachsen sind, sondern später nach Deutschland gekommen sind, eine Zuwanderungsgeschichte haben, die mit in diese Debatte einzubeziehen, indem wir sagen, wir möchten eine gemeinsame Leitkultur und dazu gehören auch eure Ideen. Ich meine, wir beklagen in Deutschland, dass der familiäre Zusammenhalt nicht mehr der ist, den es vor Jahrzehnten hier gab. Und wir sehen, dass ganz bei ganz vielen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eben diese familiäre Bindung noch da ist. Vielleicht können wir das auch wieder mit in unsere Leitkultur aufnehmen, indem wir darüber sprechen, wie wollen wir sie füllen. Und zwar nicht so, wie wir sie in der Vergangenheit geführt haben. Und deshalb ist der Begriff ja bei vielen Menschen auch negativ besetzt. Wir sagen euch, was unsere Leitkultur ist und ihr, die dazukommen, müsst euch daran halten. Sondern ich glaube, jetzt müssen wir darüber diskutieren. Ihr seid hier, also lasst uns über gemeinsame Werte diskutieren. Vor allem, da, wo wir auch klar benennen, das ist für uns nicht verhandelbar. Beispielsweise die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Das sind unsere Grundrechte, darüber verhandeln wir nicht. Aber was sind eure Ideen, wie können wir gemeinsam zu etwas Neuem, meinetwegen auch Wertekonsens beitragen. Was die Kasse Nordrhein-Westfalen beispielsweise macht, gerade bei Flüchtlingen, das nennt sich Demokratietrainer, man geht ganz explizit in Flüchtlingsunterkünfte oder in Integrationskurse rein und macht im Rahmen dieses Demokratietrainingsprogramms eine Wertevermittlung, nicht nur im Sinne, wo kann man einen Sprachkurs bekommen, sondern was sind unsere Werte, was macht uns aus? Und ich glaube, das ist genau das, darüber zu reden und das zu vermitteln, ist die Umsetzung des Ganzen.
Frau Güler, ich glaube, ich wollte schon einen Schritt weiter sein. Also ich stimme Ihnen vollkommen zu in allem, was Sie sagen. Ich glaube, die Debatte ist der erste Punkt, sich bewusst zu werden, was es überhaupt prägend ist. Aber ich glaube, was noch wichtig ist, ist die gemeinsame Praxis. Und darauf wollte ich ein Stück aus, ob wir eine Praxis ausbilden können über den Sport in die Gesellschaft hinein. Also Rituale sind so eine Praxis, die man irgendwie praktizieren kann. Dass man sich gegenseitig grüßt in einer bestimmten Form, ist eine Praxis. Dass ich bestimmte Umgangsformen habe zwischen Mann und Frau, sind Praktiken. Ich brauche darüber nicht reden. Man tut es einfach, so wie Sie Fairplay auf dem Platz spielen. Und meine Frage war jetzt dahingehend, ob man es schafft, sozusagen aus dem Mikrokosmos des Sports hinaus die Gesellschaft zu erreichen. Dass man sagt, wir brauchen eigentlich eine Form des Umgangs miteinander. Also ich glaube, ich schlage auch mal eine Bresche für die Religionen, weil ich sage, es ist eine Form des Konsens zum Ausdruck bringen, was uns wichtig ist und was uns bindet, was uns wertvoll ist. Insofern brauchen wir eine Praxis der Erinnerungskultur und des religiösen Umgangs und andere Aspekte. Und ich glaube, dass wir da nochmal einen Schritt weitergehen müssen. Das Reden mag wichtig sein, richtig sein als Anfang. Ich glaube, wenn man schon die Leitkultur als anstößig empfindet, dann hat man nicht verstanden, wie Gesellschaften funktionieren, weil wir haben dieses Miteinander, diesen Rahmen. Aber wir müssen uns überlegen, als nächsten Schritt, wie können wir eigentlich die Elemente, die wir haben in der Gesellschaft, nutzen, um sie als Ganze zu erreichen. Und ich hatte mir erhofft, dass vielleicht der Sport, aber ich sehe auch die Grenze, dass er irgendwie zwischen dem Mikrokosmos der 22 Spieler auf dem Feld und den 50.000 Fans drumherum eigentlich das Schlüssel-Schloss-Verhältnis viel geringer ist und viel schmaler ist. Im Übrigen wäre Pegida und Dresden nicht zu verstehen ohne Dynamo Dresden, weil Bachmann aus der Hooligan-Szene das ein Stück mit organisiert. Also insofern sind da auch immer irgendwelche soziale Brücken, die man auch mit betrachten muss. Und die Frage ist, kann man die beeinflussen oder nicht?
Ja gut, aber wir fangen ja nicht bei Null ein. Eben, weil Sie auch die Punkte, die Sie angeschnitten haben, Integration durch Sport, ist ja jetzt nichts, worüber wir heute Abend oder erst durch die Leitkulturdebatte anfangen zu diskutieren. Wir fangen nicht bei Null an. Ich habe bei mir einen Pianisten im Wahlkreis, der sagt, wenn jeder ein Instrument spielen würde, dann wäre die Welt um einiges friedlicher. Also es gibt ja also Integration durch Musik, Integration durch Kunst, Integration durch Sport. Ich habe letztens in meinem Wahlkreis auch eine Boxschule besucht. Der Boxtrainer ist selbst Boxer gewesen früher, türkeistämmig, und er sagt, hier kommt keiner rein, der nicht grüßt.
Hier kommt keiner rein, der zu spät kommt. Hier kann keiner trainieren, der meint, die anderen blöd behandeln zu müssen. Hier gibt es bestimmte Regeln und jeder, der hier boxen möchte, hier trainieren möchte, hat sich an die Regeln zu halten. So, und der nimmt das natürlich, was er da lernt, natürlich mit auch raus. Aber da muss es jemandem geben, der ihm sagt, pass mal auf, wenn du hier mitmachen willst, das gilt jetzt nur für den Boxclub, aber er wird wahrscheinlich das, was er da lernt, auch mit raus in seine Nachbarschaft, bei seinen Freunden, in seine Arbeitsstätte mitnehmen. Natürlich können Vereine, egal ob jetzt Sportvereine oder ob ich in ein Feuerwehrverein oder zur freiwilligen Feuerwehr gehe, natürlich kann das da, was vorgelebt wird, in den Alltag wirken. Und deshalb sage ich, das ist nicht, wenn wir heute über Leitkultur sprechen, dann ist das nichts, was wir wo wir komplett bei Null anfangen, sondern ich glaube, wir müssen noch mal deutlich machen, dass wir heute ein gemeinsames Regelwerk, wenn Sie so wollen, mehr brauchen als denn je. Und da kann alles, was positiv einfach auf diesen Prozess einwirken kann, natürlich ein Beispiel sein und mithelfen, dieses neue Wir von unten zu entwickeln.
Darf ich eine ergänzende Frage stellen im Sinne der Klosischen Außenwirkung? Die Nationalmannschaft singt ja ihre Nationalhymne oder unsere Nationalhymne. Und es gibt einige Spieler, die dabei den Mund halten und einige, die ganz besonders die Lippen zusammenkneifen. Tun die eigentlich für die Leitkultur, für die Etablierung der Leitkultur was Richtiges? Ist das aus Ihrer Sicht ein Punkt, wo wir sagen, das ist gelebte Vielfalt oder das können wir nicht verorten oder das können wir nicht verlangen? Oder ist das ein Punkt, wo man sagen muss, da leidet eigentlich ein bisschen die Leitkultur drunter? Ich stelle die Frage bewusst provozierend, weil das natürlich eine Geschichte ist, die auch in der Bild-Zeitung kräftig breitgetreten worden ist. Ich finde sie eigentlich ganz gut, um herauszustellen, worum es denn vielleicht tatsächlich gehen könnte bei der Schaffung von KIT, auch im Rahmen des Sportes. Jetzt kommen Sie.
Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, es kommt Leben in die Bude hier. Das ist auch gut so, genau so soll es sein. Bitte schließen Sie Ihre Frage gleich an und
ja,
dann geht's weiter.
Mein Name ist Jens Köhler. Ja, es geht um Vereine. Ich komme vom Diakonischen Verein Neue Wege aus dem Erzgebirge Seematal. Unser Verein kümmert sich um sozial schwache Ausgegrenzte und haben auch sehr viel Kontakt zu den UMAs. Und ich speziell bin in der Sucht tätig. Und wir haben also in den Laufe der Jahre mit Alkohol und Drogen die Problematik gehabt. Und jetzt haben wir einen Zuwachs von den UMAs durch Drogen. Wenn man in den Sportbereich reingeht und sagt, es gibt noch was anderes als wie diese Sachen, da ist gar kein Interesse überwiegend da. Es sind von diesen ganzen UMAs, die wir da haben, du wirst es mir bestätigen können, vielleicht 5%, die wirklich ein Interesse am Sport oder Ähnlichen haben. Wir sind an diesem Punkt, was Sie schon gesagt haben, es sind ganz andere Interessengebiete da, wo wir Alternativen finden müssen, die jungen Leute zu motivieren, Kultur Neues zu gehen zu wollen überhaupt erstmal. Und da ist diese Hemmschwelle da, von deiner Seite kommst, glaube ich, dass der nicht mehr rauskommt aus seinem Häuschen. Die sitzen drin und haben Angst, rauszugehen und alternativ wird dann eben die billige Variante genommen, es wird zu Drogen gegriffen, weil dann bin ich in meinem Häuschen ganz alleine für mich und brauche niemanden Stellung zu beziehen. Und da müssten wir ansetzen, nicht nur ihr als Trainer, ihr könnt ja nicht losgehen in diese UMA-Heime rein und sagen, jetzt du komm mit, sondern es muss von ganz anderer Seite aus gesteuert werden, damit Angebote für unsere unbegleiteten Jugendlichen überhaupt erstmal da sind.
Können Sie es noch konkretisieren vielleicht? Also den Punkt, wer soll steuern? Wer soll denn? Also von wo soll es
gehen? Von wo soll die Steuerung kommen?
Vielleicht kann ich da etwas anschließen. Mein Name ist Michael Bayerlein, mein Name ist Programm, ich komme aus Franken, arbeite aber im Erzgebirge als Kirchenbeauftragter für Flüchtlinge und Integrationsfragen. Wir hatten vor ungefähr ein Dreivierteljahr, hatte ich mal, um auf Sie zu kommen, eine Anfrage an alle Sportvereine. Lasst uns doch bitte mal zusammensetzen, wie können wir ein gemeinsames Konzept erarbeiten, um die Leute in die Sportvereine zu bringen, weil die Sportvereine sehr wichtig sind, um Werte zu vermitteln. Also mein Hauptsitz ist in Aue, es kam ein einziger Sportverein, das war aber leider nicht das Erzgebirge, sondern die Nickelhütte. Alle anderen Sportvereine sind nicht gekommen. Ein halbes Jahr später die Stadt Aue eingeladen, weil sie durch ein EU-Programm 6,5 Millionen verbauen darf in eine Sportstätte für Integration, hat die Sportvereine eingeladen. Es kam der Behindertensportverein vom Erzgebirge Aue. Kein anderer. Ich finde so etwas, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, beschämend. Ich denke, wir müssen da wirklich was zusammenarbeiten, auch die Sportvereine. Auch die Sportvereine vor Ort leben ja trotzdem von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich bin FC Bayern-Fan, deswegen ja vorhin das Thema Boateng und so weiter. Wir brauchen die Leute, sind irgendwo unsere Helden, aber irgendwo dann auch wieder weg. Also ich denke, da ist ein großer Aufruf an den Landessportverband, an die anderen großen Verbände, an den Sächsischen Fußballverband, sagen, hey Leute, ihr müsst euch auch mal öffnen für Integrationsmaßnahmen. Wir als Kirche, wir als Diakonie, ich bin ja über die Diakonie angestellt, wir sind ja sehr offen und wollen da so eine Art Zusammenarbeit haben. Und wir betreuen ja diese Leute den ganzen Tag. Und mir blutet auch das Herz, wenn ich in ein Umaheim reingehe und sehe dann Nachmittag und höre, dass sie Drogen verkauft haben oder Drogen nehmen. Wir müssten ein Konzept erarbeiten, wie kann ich denen den Sport wieder schmackhaft machen. Vielleicht einmal vom Fußball alleine weg, vielleicht einmal andere Sportarten anbieten. Vielleicht einmal schauen, welche Sportarten werden bei denen im Land mit angeboten. Wobei Fußball, ich war letzte Woche noch in Afrika, ist sowieso überall bekannt und beliebt. Aber vielleicht irgendwie andere Konzepte mal zu entwickeln. Und da ist auch die Politik gefordert, zu sagen, wie kann ich denn den Jugendlichen das schmackhaft machen? Nicht nur den die sich integrieren sollen, weil sie Flüchtlinge sind, auch die deutschen Jugendlichen. Früher hat man gesagt, wie kann ich die von der Straße holen? Heute muss ich sagen, wie kann ich sie vom Handy her holen? Dass sie wieder mal in den Sportverein gehen und auch die Werte lernen. Da ist der Sport gefragt, deswegen habe ich mich auch hier angemeldet. Aber bitte lasst uns doch miteinander Konzepte entwickeln, dass wir das auch schaffen. Und die Möglichkeit besteht, wenn wir wollen. Da muss ich Ihnen vorhin recht geben, es gibt die Sportförderung, aber es gibt halt auch Integrationsmaßnahmen. Da muss halt mal gezielt Programme entwickelt werden, wie kann ich die fördern, dass man solche Leute von der Straße bzw. auch vom Rauschgift wegholt. Das ist meine Frage, wie so mein Beitrag gewesen. Und in NRW habe ich 3 Jahre studiert, also ich weiß, dass es da etwas in Breckerfeld bei Hagen. Ja.
Ich möchte noch mal kurz
wunderbar, und dann
weil Franz, jetzt die 2 Redner dazwischen gekommen sind, also vielleicht sehe ich das falsch, aber hier kommt langsam der Eindruck, also auf jeden Fall bei mir, dass nur die Fußballer, die Sportler mit Migrationshintergrund Probleme haben, guten Tag zu sagen. Also meine Erfahrung im Verein, auch bei dem vorhergehenden Verein, beim SC Borea geht das mittlerweile, war ich auch gerade neuer Trainer, gerade mit Karriere beendet und mein Einstieg und habe ich die Trainer zusammengetrommelt und habe gesagt, die erste Festlegung, ich als sportlicher Leiter hier in unserem Verein, das war in Pirna, ich möchte, dass die Kinder auf dem Gelände und die Trainer und alle sich guten Tag sagen. Da meldete sich der E-Jugendtrainer, ich sage es jetzt mal provokativ, Deutsch. Aber meine Jungs von der E-Jugend, die kennen dich gar nicht. Da habe ich gesagt, die müssen mich doch nicht kennen. Ist doch vollkommen egal. Ist das ein Trainer, ist das ein Besucher, ist das Sponsor, ist das Zuschauer? Ich will ja damit sagen, dass Kinder allgemein im Moment diese Probleme haben, diese Werte, was Sie von Ihnen angesprochen haben. Also es geht nicht nur um Flüchtlinge oder Asylsuchende, sondern auch unsere Kinder haben diese Probleme, guten Tag zu sagen, den Nachbarn zu grüßen und so weiter. Also dort gehen auch schon die Probleme los, die wir auch auf jeden Fall lösen müssen. Also das ist nie immer nur bei den Flüchtlingen oder Migrationshintergrundkindern, sondern auch bei unseren Kids gibt es diese Probleme.
Ja, mein Name ist Ulrich Franzen, schon zitiert worden als Präsident des Landessportbundes und deswegen würde ich mich auch gerne äußern, weil ich gerade gehört habe, es fehlt vielleicht an Programmen, wie man oder Kinder mit Migrationshintergrund in Sportvereine kommt und so weiter. Dabei möchte ich nur sagen, nein, an dem Programm alleine liegt es nicht, die haben wir eigentlich. Schon seit ganz vielen Jahren gibt es das Bundesprogramm Integration durch Sport. weil eben halt Integration nicht nur ein Migrationsproblem ist, sondern generell ein Integrationsproblem. Und deswegen gibt es, wie gesagt, dieses Programm seit ganz vielen Jahren. Es gibt aber auch hier im Freistaat Sachsen seit 2 Jahren verabredet mit dem Innenministerium und der Frau Köpping ein Projekt für Migrationshintergründe. Also auch dort gibt es Programme, auch daran gibt es finanzielle Mittel, es gibt Unterstützung, es gibt Bildung, es gibt Unterstützung, um Vereine Migrationswege aufzuzeigen. Das ist alles vorhanden. Aber es ist eher anscheinend manchmal, wenn es nicht geklappt hat, jetzt im Erzgebirge oder in Aue, manchmal auch ein menschliches Problem. Das darf man nicht außen vor lassen. Migration ist ein ganz schwieriges Thema. Wir merken das auch durchaus, dass der ein oder andere Verein sagt, wir fördern das gerne, wir nehmen gerne das Projekt in Anspruch, wir unterstützen, wir nehmen Kinder und Jugendliche mit der Migrationshintergrund, aber auch junge Erwachsene gerne auf. Wir tun es gerne, aber wir wollen nicht drüber reden, weil wir dann Probleme haben. Das darf man nicht verkennen. In unserer Gesellschaft hier ist das Thema Migration aus meiner Sicht noch lange nicht abgearbeitet, ganz im Gegenteil. Und das ist manchmal auch ein Grund, warum sie vielleicht keinen Zulauf bekommen haben. Aber an dem Programm selber, die Sie angesprochen haben, liegt es ganz bestimmt nicht.
Herzlichen Dank, Herr Franzen, für die Klarstellung. Ja, noch Rückfragen von Ihrer Seite, weil Sie sitzen noch? Nein. Gut, dann geht es, glaube ich, bei Ihnen weiter.
Die Frage nach der Hymne stand noch als der Beispiel. Ach so, wie wird das gesehen?
Also gut, wir haben ja auch im Rahmen der, das letzte Mal EM auch darüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob Sie das Beispiel eben genannt hatten, das war, glaube ich, gar nicht das Beispiel. Ne? Das war hier vor Ort ein lokales Beispiel. Ich finde es persönlich nicht schön. Also wenn wir die deutsche Hymne singen, dann singe ich sie mit. Und zwar nach jedem Bundes- oder Landesparteitag, bei uns sogar nach jedem Kreisparteitag in Köln. Ich singe sie dann auch mit. Aber kenne auch, jetzt weniger aus der Partei, aber auch Deutsche, die sie nicht mitsingen. Es ist auch eben, wie Sie gerade sagten, nicht immer eine Frage der Zuwanderung, sondern dass manche Kollegen sagen, ich kenne den Text gar nicht, bin mir zu unsicher, habe ich wirklich auch schon gehabt, möchte das gar nicht mitsingen. Aber ich glaube, für eine, auch für einen gesunden Patriotismus, der bei uns ja immer so ein bisschen den Negativ-Touch hat in Deutschland, wir setzen das ja immer gleich mit Nationalismus, ja, aber gerade... Ich glaube, was den Patriotismus betrifft, können wir uns von unseren europäischen Nachbarländern eine dicke Scheibe von abschneiden, ob es jetzt Frankreich ist, Italien ist. Ich glaube, ich kenne gar keinen Franzosen, der die französische Nationalhymne nicht mitsingen würde. Wird überhaupt nicht. Echt? Beim Fußball auch? Okay. Bei uns ist das irgendwie normal. Aber ich glaube, das ist meines Erachtens, ist das viel stärker auch eine Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, derjenigen, die länger schon hier sind, deutlich zu machen, das ist toll, wenn man stolz ist, Deutscher zu sein. Wir haben ja lange die Debatte gehabt, ich bin übrigens Deutscher und nein, ich kann gar nicht stolz darauf sein. So, und dass wir uns auch mal selbstbewusst hinstellen und heute sagen, ja, Deutscher zu sein ist toll, die deutsche Nationalhymne ist toll und dass du dazugehört, ist auch toll. Mal ganz ehrlich, wann haben wir denn diese Debatte in Deutschland gehabt? So, nach 2000, bis 2006, bis zur WM in Deutschland, machen wir uns nichts vor, haben wir jeden, der irgendwo eine die Deutschlandfahne hatte, ob jetzt in der Wohnung oder im Auto, im Garten, den haben wir als Nazi beschimpft. Ab 2006 wurde das ein bisschen normaler. So, aber ich glaube, da müssen wir wieder hin, dass jemand, der auch stolz die deutsche Flagge trägt, dass man ihn als Patrioten sieht und nicht als jemanden, der am rechten Rand steht. Und ich glaube, das ist vor allem eine Aufgabe wirklich der Mehrheitsgesellschaft und derjenigen, die schon länger hier sind.
Ich als ehemaliger Fußballer sehe das auch trotzdem ein bisschen anders, weil, stellen wir uns jetzt mal vor, beim nächsten Länderspiel singt der Jerome Boateng mit oder Mesut Özil. Es wird 1000%ig wieder Gegner geben, die dann auch wieder sagen, oh, jetzt singt er auch noch die Hymne. Es wird auch Gegner geben, die dann sagen, jetzt singt er, um alle zufriedenzustellen. Und wir alle müssen uns natürlich auch vorstellen, die stehen unter extremem Druck. Und die haben auch genauso die Berater, die dann auch sagen, halt mal die Bälle flach, du machst das so wie bisher, hast du wenig Probleme und so weiter und so fort. Also man muss auch den Einzelnen dann auch mal verstehen in seiner Rolle als Fußballprofi, als Person der Öffentlichkeit. Und er ist auch ein Mensch, der auch sicherlich auch diese Schutzhülle um sich drumherum hat. Und deswegen ist das Problem trotzdem ja nie gelöst. Für mich ist das Entscheidende, dass wenn er Mesut Özil, wenn er das Tor schießt, freuen sich trotzdem alle und Deutschland gewinnt. Das ist das Entscheidende.
Das ist sicherlich das Entscheidende, aber jetzt muss ich doch erwidern. Sie sehen das als Fußballer anders, das ist in Ordnung, das mag so sein, aber ich finde, wer dieses Trikot trägt, kann auch die Hymne mitsingen. So. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich selbst dann unter Druck begebe. Wissen Sie, was ich in letzter Zeit alles an Mails bekomme, weil ich gerade ein bisschen kritisch gegenüber dem Despoten in der Türkei bin. Wenn ich mich davon, also ich glaube, es gibt auch Punkte, wo wir einfach zu dem stehen müssen, was wir sind. Und Mesut Özil ist für mich ein Deutscher. Punkt. Er spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Und ja, natürlich gibt es Buhpfiffe. Ich habe selbst ein Spiel miterlebt, wo Menschen, die neben mir im Stadion standen, Mesut Özil ausgepfiffen haben. Ja, Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben. Aber dann bin ich jetzt an dieser Stelle mal ganz böse. Wir alle haben Fans und Leute, die uns nicht mögen. Damit müssen wir klarkommen. Ich meine nur, jeder, der dieses Trikot zu Recht mit Stolz trägt, kann auch voller Stolz dieses Hymne singen. Meine Meinung an dieser Stelle.
Ja, ein wichtiger Punkt, zu dem stehen, was wir sind. In der Tat, zu dem stehen, was wir sind, heißt natürlich tatsächlich auch wissen, wo man steht und das dann auch immer wieder verinnerlichen. Mal gucken, was unser nächster Redner dazu zu sagen hat.
Ja, das ist jetzt schwierig. Ich wollte oder würde dann noch zum Rundumschlag kommen, aber erstmal auf das Thema unseres Forums zurückzukommen. Werte unsere Vereine, was leisten Sport und Vereine? Die Frage würde ich gerne an jeden Einzelnen mal richten, nicht nur aus der Sicht des Fußballers. Sie haben es schon angesprochen, eine große Anzahl Bürger dieses Landes, die sich ehrenamtlich engagieren, nicht nur im Sport, darüber hinaus Feuerwehren. Wir diskutieren sehr hitzig über Dresden, über Köln, über die Ballungsräume, wo ganz andere Fragen stehen als im ländlichen Raum, woher ich komme. Volker Dietzmann aus dem Landkreis Mittelsachsen, Kreissportbund, im Ehrenamt Präsident, aber auch in der Verwaltung tätig. Also darauf hätte ich gerne mal eine Antwort. Wie schätzen Sie ein, welche Rolle hat das Ehrenamt im ländlichen Raum? Und wie gesagt, wenn es um, jetzt komme ich zu meinem Rundumschlag, wenn es um Werte geht, ist sicherlich Sport und Fußball eng beieinander, aber eben auch die Schattenseiten, die haben wir heute schon beleuchtet, die in anderen Sportarten, das sage ich auch so offen, so in der Ausprägung eben nicht vorhanden sind. Und wir reden immer wieder über den Fußball und schaffen Möglichkeiten, dass der Fußball mit seinen Randerscheinungen auch wieder auf den normalen Weg zurückkehrt. Wir diskutieren heute über die Frage, singe ich eine Nationalhymne mit? Ja, in meines Wissens nach jeder anderen Sportart gibt es eine Nationalmannschaft. Im Fußball muss man neue Synonym finden für eine Nationalmannschaft. Da war man das Team. Und das sind für mich, bin ich bei Ihnen, Dinge, wo ich auch sage, also ich fühle mich mit der Mannschaft verbunden, aber es ist eben die Mannschaft dieser Nation und dann brauche ich keinen neuen Begriff. Ne? Ja, das sind eigentlich so die Dinge und dann wollte ich eigentlich meinen Einstieg wählen, ja, Elvio Jogo ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass Integration auch ohne Programme und ohne irgendwelche Demokratietrainer und auch was sonst noch alles funktionieren kann. Man muss es nur wollen und leben und man muss auch, die entsprechenden Personen haben und die entsprechende Infrastruktur. Denn in Dresden brauchen wir uns doch nicht vormachen, wenn hier gesagt wird, wir haben limitierende Faktoren der Infrastruktur, wir haben gar keinen Kunstrasenplatz, wir haben schon 4 Mannschaften drauf. Wo will ich denn da noch eine Mannschaft, eine fünfte, ins Leben rufen? Und hätte ich den Platz, brauche ich doch wen? Ganz entscheidende Frage, oder ganz entscheidender Faktor, nicht nur den Freifahrtschein zur Lizenz, sondern ich brauche jemanden, der die Zeit und die Bereitschaft signalisiert, in ein Ehrenamt zu gehen. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Frage, die wir beantworten oder wo wir Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass jemand, der ein Ehrenamt ausübt, nicht nur die Anerkennung, sondern auch die Möglichkeit bekommt, ein Ehrenamt auszuüben. Also nochmal an Sie die Frage, wie schätzen Sie also die Vereinstätigkeit in anderen gesellschaftlichen Bereichen und die Leistung und die Wertevermittlung in diesem Bereich über den Fußball, dass wir die Diskussion auch mal wegbringen vom Fußball. Es gibt noch was anderes, haben wir heute gesehen, erfolgreiche Leichtathleten. Ich denke, die haben auch mal Respekt und Anerkennung verdient und damit würde ich eigentlich an der Stelle auf Ihre Antworten gespannt sein.
Vielen Dank.
Also ich komme ja jetzt aus einer Großstadt namens Köln. Ich habe aber gerade schon im Vorgespräch erwähnt, dass gerade im ländlichen Bereich es Vereine gibt, die ziemlich unter dem Nachwuchsproblem leiden. Auch, also in Köln selbst haben wir weniger ein Problem damit, aber wenn wir jetzt 20 Minuten aus Köln rausfahren ins Ländliche, dann fangen da schon die Probleme an. Also man braucht gar nicht so weit wegzufahren. Nichtsdestotrotz ist das, was es an Vereinsstruktur im ländlichen Raum gibt, natürlich auch nochmal ein Integrationsmotor, wenn Sie so wollen. Weil Sie dort die Ausweichmöglichkeiten, die Sie in der Großstadt haben, vielleicht gar nicht haben. Wenn es einen Schützenverein vor Ort gibt und dann vielleicht noch die Freiwillige Feuerwehr, so, aber kein Fußballverein, dann sucht man sich eben diese Vereine aus, engagiert sich in diesen Vereinen und dann ist das erstmal auch egal, ob man ja einen anderen Glauben hat, einen anderen ethnischen Background hat, was auch immer. Man nimmt ja das vor Ort, was da ist. Nur haben all diese Vereine nochmal, gerade im ländlichen Raum, auch in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, stehen extrem unter Druck, was die Nachwuchsförderung betrifft, ganz egal, aus welcher ehrenamtlichen Tätigkeit sie sich mit den Vereinen unterhalten, weil viele junge Menschen zieht es eben in die Großstädte, das ist in NRW nicht anders als in Bayern oder meinetwegen in Hessen oder der jetzt von der Fläche her viel kleiner ist, aber auch woanders auf der Welt. Und ich glaube, nichtsdestotrotz ist für uns Integrationspolitiker, wenn ich jetzt mal von den Vereinen und ländlicher Raum wegkomme, ist für uns Integrationspolitiker eigentlich immer irgendwo klar, dass die Integration im ländlichen Raum, mit oder ohne Verein, meistens besser funktioniert als in Ballungsgebieten. Es hat viel damit zu tun, dass sie Rückzugsmöglichkeiten im ländlichen Raum so gar nicht haben. Deshalb ist auch, ob das jetzt Sachsen ist, ja, mit ländlichen Regionen, ob das jetzt Bayern ist mit vielen ländlichen Regionen, wenn Sie sich da die Integration anschauen, ist es oft besser als die Integration im Ruhrgebiet der Gastarbeiter. Weil viele die Möglichkeit hatten, sich in ihre, ja, nicht in ihre Häuser, sondern in ihre Community zurückzuziehen. Ich sage immer, wenn Sie als Türke nach Köln kommen, heute frisch frisch in Köln in Deutschland ankommen. Sie kommen 10 Jahre klar, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Sie haben türkische Ärzte, sie haben türkische Lehrer, sie haben türkische Restaurants, sie haben türkische Läden, ja, wo sie ihren Vertrag, wo sie eine Wohnung finden, alles. Die komplette Infrastruktur ist da. Und das ist einerseits schön, weil wir sagen, wir haben 180 Nationen in Köln, darauf sind wir stolz, wir sind eine weltoffene Stadt, bei uns wird jede Sprache gesprochen. Auf der anderen Seite, integrationspolitisch ist das ein absolutes Hemmnis. Und das müssen wir, glaube ich, auch ganz klar sagen. Deshalb sage ich immer, jeder, der im ländlichen Raum groß geworden ist, deren Integration ist zu 80% gelungener gewesen als bei einem anderen, der im städtischen Ballungsgebiet gewachsen ist, wo das Elternhaus vielleicht nicht so dahinter stand. Ja, sozial schwache Struktur ist ganz anders. Ich rede jetzt nicht vom Ärztekind. Da sind solche Familien, die sozial schwach aufgestellt sind, wo die Eltern ein bestimmtes geringes Bildungsniveau haben. Im ländlichen Raum werden diese Kinder, diese Jugendliche mit Migrationsgeschichte wurden doch anders aufgefangen, als das im städtischen der Fall war.
Ja, im Blick darauf, dass die Maschine, mit der Frau Güler gleich zurückfliegen wird, gerade angekommen ist, würde ich jetzt um 2 kurze Antworten vielleicht noch bitten, aus Ihrer Richtung, sofern Sie wollen.
Sicherlich was Sie gesagt haben, ist diese Identifikation zu diesem Verein einfach größer, weil in einer größeren Stadt dort die verschiedenen Ablenkungen da sind. Ich kann auch Basketball spielen, ich kann Handball spielen. Dort habe ich wahrscheinlich nur diesen Feuerwehrverein in Anführungsstrichen und das ist dann Teil meiner Freizeit und die Möglichkeiten sind einfach mal geringer. Ich möchte mich erstmal natürlich bedanken für den Lob am Anfang. Ich trainiere auch die Kinder nach dem Motto, der Wille schlägt das Talent. Das ist halt extrem wichtig, den Kindern das mitzuteilen, dass der Wille einfach größer sein muss, egal ob das jetzt deutsche Kinder oder mit Migrationshintergrund. Genau, das ohne Wille wird es schwierig. Noch mal
kurz dazwischen. Das ist eben diese Vorbildfunktion eines Übungsleiters, eines Trainers. Wer Werte lebt, du kannst über Werte sprechen und Foren abhalten. Und ja, in der Sportjugend können wir tolle Veranstaltungen organisieren. Entscheidend ist immer, was du gesagt hast, lebst du das oder lebst du es nicht? Und die Kinder reflektieren das für sich ganz genau, ne, und nehmen das mit auf ihren weiteren Lebensweg. Und ich habe ja da auch so meine Erfahrung, viele, viele Jahre im Nachwuchsbereich. Und ich habe gesagt, der sportliche Erfolg für einen Trainer, das ist am Ende zweitrangig. Wenn du nach vielen harten Einheiten, nach vielen Entbehrungen, die du den Kindern auf dem Weg zu einer sportlichen Leistung abgerungen hast, die als erwachsene Menschen zu dir kommen und Danke sagen und dich grüßen, auch noch 20 Jahre später, das ist mit nichts aufzuwiegen.
Ja, aber es geht natürlich genauso wie in der Wirtschaft, es geht um die Qualität der Trainer und das, was wir vorhin angesprochen haben, was die Weiterbildung vom Verband her, wir brauchen qualitative Trainer, wir brauchen Trainer, die wirklich auch dahinter stehen und das den Kindern auch vermitteln, damit natürlich auch was hängen bleibt, ja, das ist entscheidend.
Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort von Ihnen, Herr Prager, dann noch zwei Sätze von mir.
Ich bin unter Druck. Zumal er mich ja angefragt hat zum Sport und weniger zum Fußball, also das sind schlechte Voraussetzungen. Nein, die Vermittlung der grundlegenden Werte, der passiert ja nicht im Leistungssport. Ja, das, was wir da oben im Fernsehen sehen, das ist ja nicht das, was für die Vermittlung von Werten zählt. Und von daher liegen die Fußballvereine und die anderen Sportvereine meiner Meinung nach sehr, sehr wenig auseinander. Mein Verein SG Weichsdorf hat 70 Funktionäre oder Trainer, Übungsleiter, um den ganzen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und die haben genau dieselben Probleme, Sorgen, wie die in Niederwieser oder die in Mittweida oder die in anderen Sportarten. Ja, das ist einfach, und da kriegt auch niemand Geld. Die sind einfach da und das ist super und das ist der gesellschaftliche Beitrag, den der Sport leistet. Und das sollte man schätzen und nicht gucken, was könnte er noch machen oder warum sind die irgendwo dabei, die vielleicht ein Dynamo-T-Shirt anhaben. Die Strukturen des Sports nutzen, um solche Sachen voranzubringen.
Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Bereitschaft zuzuhören. Vielen Dank für die Bereitschaft, hier mitzudiskutieren. Ich denke, es ist ziemlich deutlich geworden, dass es natürlich ein kontroverses Thema ist. Es war auch nicht anders zu erwarten. Natürlich ist es kontrovers. Es geht natürlich von Hymne bis hin zu Pünktlichkeit, sage ich mal. Ja? Pünktlichkeit ist dann eben einer der Werte, der vermittelt wird, weil eben anders das Training nicht funktioniert. Es ist das Handgeben, es ist der Respekt, voreinander, miteinander umzugehen und vernünftig miteinander umzugehen. Und das sind sicherlich alles wichtige Dinge, die in Sportvereinen vermittelt werden und vermittelt werden können. Es ist auch deutlich geworden, klar, es gibt eventuell Probleme an der einen oder anderen Stelle mit den Strukturen, aber man soll die Vereine auch nicht überfrachten mit Dingen, die sie eigentlich nicht leisten sollen, weil das nicht ihre originäre Aufgabe ist. Sie sind vielleicht und ganz sicher geeignet dafür, Integrationsmotor zu sein, aber sie sind nicht das Substitut dafür, dass wir eine gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen haben, die wir gemeinsam angehen müssen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Quintessenz auch aus dem, was wir heute hier gehört haben. In dem Sinne, man kann diese Diskussion weitertreiben und wir werden sie sicherlich auch weitertreiben, da bin ich mir absolut sicher. Bedanke ich mich noch einmal bei den drei Referenten, beziehungsweise der einen Referentin und den beiden Referenten und wünsche uns allen jetzt hier auf der Denkfabrik noch einen schönen Abend, bei dem es noch ein bisschen was zu essen und zu trinken gibt. Es ist immer so eine Sache, wenn man Alkohol verschenkt, aber ich habe auf Ihrer Facebook-Seite gesehen, dass Sie neulich geschrieben haben, es gibt guten türkischen Wein. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch mit gutem sächsischen Wein, der, wie Sie ja jetzt gehört haben, auch nicht verseucht ist mit irgendetwas, auch sicherlich bei einer kleinen Feier demnächst jemandem oder sich selbst auch eine Freude machen können. Das weiß ich auch nicht. Eventuell müssen wir Michael Kretschmer fragen, ob er das einfach mitbringt. Gleiches gilt für Sie, Herr Jugo, und natürlich auch für Sie, Herr Prager. Ich danke Ihnen nochmal. Herzlichen Dank.